Willkommen zum People and Culture Podcast. Wusstest du, dass 87% der Menschen nicht gerne zur Arbeit gehen? Aber keine Sorge, wir haben vor, das zu ändern. Wir haben die Tools und Impulse, damit du dich wieder auf den Montag freuen kannst. Ich bin Svenja und ihr hört unseren Podcast zum Thema People and Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom People and Culture Podcast. In dieser Episode haben wir einen ganz besonderen Gast, Dr. Kai Belo. Mit jahrelanger, erfolgreicher Führungserfahrung als Regionalleiter und COO in der Luftfahrt- und Dienstleistungsbranche wird Kai heute seine inspirierende Reise mit uns teilen. Als Familienvater kennt er die Herausforderungen, Karriere, Familie und auch persönliche Ziele in den Einklang zu bringen. Nach intensiven Erfahrungen hat er gelernt, Prioritäten zu setzen, Ressourcen zu nutzen und sein Leben empathisch, kraftvoll und nachhaltig zu gestalten. Ich hoffe, dass wir da heute noch ein paar Einblicke bekommen können, wie genau du das eigentlich gemacht hast und was andere davon auch mitnehmen können. Und ja, freut euch darauf, dass wir Kais Leidenschaft für die Entwicklung anderer heute erfahren können. Und vielen Dank, Kai. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Klasse. Ich freue mich auch sehr, liebe Svenja. Das letzte Gespräch war schon sehr, sehr inspirierend und ja, freue mich sehr auf die Fragen und wo wir uns dann hinbewegen.
Ja, wir freuen uns genauso auf deine Antworten und ich würde sagen, dass wir einfach mal damit einsteigen, dass du noch mal kurz deine Reise mit uns teilst. Ich habe es eben schon so ein bisschen angeteasert, wo du ja deine Erfahrungen gemacht hast, aber vielleicht kannst du da einfach noch mal ein bisschen deine Reise auch beschreiben.
Ja, sehr gerne. Ich versuche das nicht auszuufern zu machen, aber gerne teile ich ein bisschen was. Also ich glaube, mich macht aus, dass ich in vielen Bereichen zu Hause bin. Also ich habe angefangen, Ingenieurwesen, Nachrichtentechnik zu studieren und auch dann darin zu promovieren und habe dabei aber meine Leidenschaft für Menschen einfach so intensiv kennengelernt, dass dann die Entscheidung für Führung da war, weil bei Führung braucht man dieses Interesse an Menschen. Und ja, ich bin auch schon immer jemand, der leicht begeistert ist und das ist natürlich auch was, was bei Führung hilft und deswegen habe ich dann ganz viele Jahre eben Führungserfahrung in dem Luftfahrtbereich gesammelt. So, und da gehen wir bestimmt später auch noch nachher intensiver drauf ein, da gibt es Hochs und Tiefs, ja, und auch das klassische, ich lade mir zu viel auf. Dann wird irgendwann, weil die Energie endlich ist und die Zeit endlich ist, dann wird mein Fokus geringer und dann passieren Fehler und dann gibt es auch Rückschläge und aus diesen Rückschlägen dann zu lernen und auch zu lernen, eine andere Haltung in der Führung einzunehmen und zielgerichteter zu führen, die Energie gezielter einzusetzen, hat mir dann sehr, sehr viel geholfen. Und vielleicht da einmal ganz kurz auch, worum geht es da? Also bei mir war es so, es kam dann die Trennung von meiner ersten Frau und den drei Kindern. Die hat mir gezeigt, dass das, wie ich vorher geführt habe, wie ich karriereorientiert war, welche Prioritäten ich gesetzt habe, dass das nicht kompatibel war mit meiner Ex-Frau. Und genau genommen habe ich das auch schon vorher gemerkt, das war auch nicht kompatibel mit mir. Also wie ich als Mensch leben will, wie ich energievoll sein will, weil wenn man so 60 bis 80 Stunden macht mit so einer Wahnsinnspriorität auf Karriere und Erfolg, dann leidet das einfach. So, und ich habe durch dieses schmerzvolle Ereignis, und das ist ja bei vielen Menschen so, leider auch, dass es schmerzvolle Ereignisse braucht, weil wir dadurch einfach dann aufwachen und merken, oh, das kann nicht so weitergehen, das möchte ich nicht, dass es so weitergeht. Und das hilft dann natürlich, bewusste Entscheidungen zu treffen für eine neue Priorisierung, für eine Priorisierung zur Beziehungsgestaltung zum Beispiel, für eine Priorisierung für Zeit für mich, Zeit für Freunde, Zeit für Sport und für die Priorisierung mit einer anderen Haltung und Energie in das Business reinzugehen.
Würdest du sagen, war das oder ist das auch eins deiner Punkte, warum du heute in dem Job bist, wo du bist, weil du auch anderen helfen möchtest, frühzeitig aufzuwachen, weil du eben das Wort Aufwachen auch genutzt hast?
Das ist mit ein Faktor, weil ich habe so krass bemerkt, wie stark dieser Unterschied ist und wie schnell sich Dinge verändern können bei mir, wenn ich diese Erkenntnis habe und ich dann mich auf den Weg mache. Und das war schon, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist 2008 gewesen, das ist schon richtig lange her. Ja, dennoch Und dann kamen noch viele Wendungen. Dennoch ist das ein wichtiger Motivationsfaktor gewesen, weil ich es schade finde, wenn Menschen zu lange brauchen oder vielleicht auch dann, selbst wenn sie diesen Schmerz, dieses Aufwachen haben, aber vielleicht nicht die Lösung, nicht die Hilfestellung haben, um das zu finden, was ihnen hilft. Und das ist ja jeder Mensch anders. Genau, und vielleicht noch, um das rund zu machen, also nach diesen langen Jahren Führung habe ich mich eben als Leadership Coach, Transformationsberater, Organisationsentwickler jetzt gerade aufgestellt vor 3 Jahren. Und das ist etwas, was mich total begeistert, denn es geht für mich darum, menschenorientierte Führungskultur in die Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen hilft. Das hilft den Führungskräften, weil sie können anders führen. Sie können mehr mit Ressourcen und einer anderen Haltung führen und vor allen Dingen den vielen Mitarbeitenden, die so viel davon vermissen, wenn sie nur Zahlen, Daten, Fakten, Ziele, was soll ich mit dem Ziel anfangen? Ich habe keine Verbindung dazu, das geht mir am Hintern vorbei und so weiter. Das sind ja durchaus klassische Dinge, die wir heute im Business erleben. Und ja, da möchte ich sehr gerne eben einen Unterschied machen und meinen Beitrag für menschenorientierte Führungskultur leisten.
Ja, was würdest du sagen, wer sind da deine Hauptkunden? Sind das Unternehmen direkt oder sind das schon eher gezielt auch Führungskräfte, um dann von deiner Erfahrung aus der Vergangenheit auch zu profitieren?
Das ist beides. Also ich bin sowohl selbstständig als Leadership Coach und ich bin dabei, mich eben in Anstellung, in Beratung zu etablieren und da dann eben auch Organisationen helfen zu können. Und ich glaube, ganz häufig ist es sehr hilfreich, wenn eine ganze Organisation versucht, Schritte zu machen. Und manchmal, also es kann auch immer, jeder Einzelne kann etwas tun. Und die Veränderung der Haltung, der Sichtweise macht immer schon eine ganze Menge aus. Und das habe auch ich erlebt, selbst in einer Organisation, die eigentlich eher sachziel-orientiert ist, performance-orientiert ist, ist es dennoch möglich, einen Unterschied zu machen und zu sagen, aber ich, für mich als Führungskraft, ich bin auch menschenorientiert und in meinem Team setze ich das so um. Das habe ich erfahren, das geht. Dennoch ist es viel, viel leichter, wenn eine ganze Organisation sich auf den Weg macht und diese Entscheidung trifft und eine Offenheit hat. Da habe ich natürlich dann als Berater, Facilitator auch viel mehr Möglichkeiten, auf diese gesamte Organisation mit einzuwirken.
Was denkst du, weil du eben gesagt hast, es ist einfacher, wenn die gesamte Organisation sich in diese Bewegung setzt. Was glaubst du, sind es für Schwierigkeiten, wenn das nur einzelne Führungskräfte machen? Weil das ist das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, dass es zwar geht, aber es wird einfacher, wenn sich alle gemeinsam auf diese Reise begeben.
Also bei mir war es so, ich wurde geprüft, ja. Und okay. Es wurde immer wieder gechallenged, ja. Kai, wie kannst du so viel Vertrauen zu deinen Mitarbeitern haben, dass du sie einfach ins Homeoffice schickst?
Ja, gutes Beispiel, ja.
Zum Beispiel, ne, in der Corona-Phase. Ja, und wie machst du das, dass du nah genug dran bleibst und so weiter? Das war von denen, die dieses Vertrauen nicht hatten. Und das ist häufiger so in einer Performance- und sach- und zielorientierten Organisation, dass dieses Vertrauen fehlt. Das war denen ein Dorn im Auge. Oder die hatten Ängste, die haben eben nicht dieses Vertrauen gehabt. So, und ich habe natürlich gemerkt, dass das nicht nur einfach nach Hause schicken geht, weil das Thema Kommunikation, Verbundenheit ist digital ein anderes. Und ich muss mich auch als Führungskraft noch mehr um diese Kommunikation und Verbundenheit bemühen, weil wir uns einfach nicht so über den Weg laufen, wie das im Büro so ist. Aber ich habe für mich klar die Entscheidung getroffen, ich kontrolliere ja auch nicht, wenn ich im Büro bin. Ja?
Also du hast nicht immer dahinter gestanden und über die Schulter geguckt?
Nein, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Das ist mir auch völlig zuwider. Ich möchte, dass die Menschen sich entwickeln. Ich möchte, dass sie eigene Ideen entwickeln und dass ich Leitplanken, ein Ziel, eine Strategie auch mit vorgebe. Aber auch das am besten nicht alleine, sondern dass ich reingehe und sage, die Firma möchte in diese Richtung. Ich glaube, das und das ist sinnvoll. Und dann mache ich das auf und frage, was glaubt ihr, ist sinnvoll? Und also diese Beteiligung, Partizipation ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben dahin zu kommen, dass die Mitarbeitenden sich nicht irgendwie, ja, also das Ziel nicht vor die Nase gesetzt, ich habe keine Verbindung dazu, sondern ich konnte mitreden, meine Stimme wurde gehört, vielleicht sind sogar Anteile von meinen Ideen mit drin oder Umsetzungsideen mit drin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und mit dieser Haltung ist eine Kontrolle ist dann nicht sinnvoll. Es ist sinnvoll, zu sprechen und zu fragen, wie geht es dir gerade? Wie kommst du hier und damit klar? Aber nicht aus einem, ich will kontrollieren, sondern eher mit einer Frage hinten danach kommend, was kann ich als Führungskraft dafür tun, dass du die Aufgabe, die Rolle, deinen Job einfach noch besser erledigen kannst? Und das ist was anderes als Kontrolle.
Ist eher supportive, würde ich jetzt sagen, was ich raushöre zumindest. Jetzt hattest du eben gesagt, dass du auch angesprochen wurdest von Kollegen, als du, ich sag mal, diesen andersartigen Führungsstil selber gelebt hast. Hattest du denn das Gefühl, dass das auch andere inspiriert hat und dafür gesorgt hat, dass auch Kollegen von dir diesen Führungsstil dann übernommen haben? Oder wie ist deine Erfahrung in diesem Bereich gewesen?
Ich glaube, das hat inspiriert und Mut gemacht. Ich kann ganz schwer beurteilen, wie viel sich die Personen daraus mitgenommen haben, weil ich ja dann nicht in deren Teams bin, um zu beobachten, wie sich das verändert hat. Aber ich glaube durchaus, dass es Mut gemacht hat. Und es hat auch ein Zeichen gesetzt, meine letzte Beförderung in der Firma, eben auf diese regionale COO-Rolle. Also ich habe nicht geglaubt, dass die Firma das tut, weil ich so menschenorientiert bin und war überrascht davon. Und ich glaube, das hat auch im weiteren Kreis auf meiner Ebene durchaus gezeigt, okay, wenn man als Führungskraft in der Lage ist, die Menschen zu guten Ergebnissen zu führen, dann ist das Wie vielleicht eher die sekundäre Frage, solange es funktioniert. Und das ist auch was Schönes, ne? Dass dann, wenn es einmal funktioniert hat, dass dann eben auch die nächste Herausforderung einem zugemutet wird.
Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass du überrascht wurdest, dass du da die Beförderung bekommen hast. Heißt das, es gab bei euch im Unternehmen irgendwie keine etablierten Gespräche, wo man vielleicht einfach schon mal geguckt hat, wie könnte dein Entwicklungspfad sein? Oder?
Das gab es, aber ich habe ehrlich gesagt davor, als ich so die Abteilung oder ja zwei Abteilungen waren es dann einmal geleitet habe, da habe ich gedacht, also diese Regionalleiter-COO-Rolle ist zwei Ebenen unter dem Geschäftsführer gewesen. So, und der ist einfach sehr, sehr straight und auch manchmal ein bisschen härter und sehr zielorientiert und so weiter. Und ich habe einfach nicht gedacht, dass ich mit meiner Menschenorientierung und da haben wir durchaus dann auch ein Konfliktpotenzial, dass er das zulässt, dass ich so nah an ihn rankomme und so viel Wirkungsfähigkeit eben auch in der Organisation bekomme. Das war der Grund, weshalb ich skeptisch war. Und ich hatte vorher so das Bild, naja, so menschenorientierte Führungskräfte, die werden ne, in den unteren bis mittleren Ebenen werden sie akzeptiert und darüber kommt sehr auf die Firma an.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil bei mir löst das natürlich die Frage aus, ob ihr generell im Unternehmen auch Führungsstandards hattet, die zum Beispiel auch von der HR-Abteilung irgendwie supported worden sind oder wo es Vorgaben zu gab. Hattet ihr da, ich sag mal, etwas Unternehmensspezifisches auch in Richtung Führung?
Da war auch ein ganz, ganz spannender Prozess, der war, ich weiß nicht, ob es der Trigger war, aber war sehr stark auch von der Marketingabteilung, die das sowohl nach intern und als extern Personal Branding, Employer Branding und so weiter gemacht hat. Und ich habe dann einmal mit dem Marketingleiter und auch dem Personalentwicklungsleiter damit darüber gesprochen, weil mich das so interessiert hat, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Und die Antwort fand ich auch wiederum gut. Da hat mir jemand gesagt, weißt du Kai, das, was wir hier zusammen entscheiden, da muss auch jeder dazu stehen können. Also wenn wir was aus HR-Brille zwar richtig Tolles als Ergebnis haben, aber dann stellen wir fest, der Geschäftsführer oder der COO oder was auch immer, die können das nicht leben, weil es ist eigentlich nicht ihre Welt, dann ist das nicht sinnvoll. Ja, und deswegen war zum Beispiel an den Top-Werten war Vertrauen nicht dabei, weil es ihnen bewusst war, ja, das gehört nicht zu den Top-Werten der Top-Führungskräfte, sage ich jetzt einfach mal so transparent. Und deswegen war es auch gut und konsequent, weil was noch schlimmer ist, empfinde ich jedenfalls so, wenn dann sich Menschen durchsetzen, die was ganz Schönes dahin zeichnen, was aber kein Mensch leben kann und will am Ende. Und dann habe ich lieber das direkte, klare, so wie es ist und so kann es auch gelebt werden.
Ja, es ist dann einfach authentischer, richtig? Also ja, das an die Wand zu schreiben und zu leben, was auch wirklich passt, anstatt sich eine Illusion hinzugeben und zu sagen, hey, eins unserer Werte ist Vertrauen, aber in Wirklichkeit ist eben die Kontrolle doch viel vorrangiger, auch im Alltag genau, dann spürbar für die Mitarbeiter, ja. Das finde ich ganz interessant. Hat denn HR dich mal irgendwie kontaktiert und hat gesagt, hey, wir haben mitbekommen, dein Führungsstil ist anders als der der anderen. Können wir davon irgendwas annehmen und versuchen umzusetzen?
Nee, das ist nicht passiert. Das ist durchaus interessant. Also ich habe intensiv mit HR zusammengearbeitet in verschiedenen Situationen und das ist auch was da hatten wir auch im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ich habe HR, glaube ich, auch anders wahrgenommen als einige andere Führungskräfte. Also ich habe HR immer geschätzt als eine Instanz oder eine Person im direkten Gespräch dann halt, die meine ganzen Gedankengänge von vorher nicht kennt und es einfach erstmal wahrnimmt und dann mir zurückmeldet, oh, da fehlt mir noch was und hier habe ich noch eine Frage. Ja, und das ist im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber
unangenehm für dich meinst du jetzt?
Unangenehm für mich zu erfahren, ich habe es nicht bis zu Ende gedacht, ja, oder okay, sind Punkte offen. Ne? Das ist auch mal unangenehm. Aber ich habe dann gesagt, ja, das ist okay. Und es ist für mich viel besser, diese unangenehme Situation einmal mit der HR-Kollegin zu haben und dann aber eine bessere Lösung zu entwickeln und vielleicht nicht, wenn ich das den Mitarbeitern verkünde, dazustehen und zu sagen, oh, daran habe ich nicht gedacht, tut mir leid und so weiter. Das passiert trotzdem. Aber ich habe das eigentlich immer als ja eine Sparringspartnerfunktion gesehen. Ob das jetzt die neue Organisation ist oder mal eine besondere Personalentwicklungsthema, das war für mich immer sehr wertvoll. Und das ist etwas, was ich auch eben dann festgestellt habe. Das wirkt. Also ne, meine Wertschätzung für die HR-Rolle hat wiederum, glaube ich, zu einer besonders guten Zusammenarbeit geführt. Und das war ja sehr hilfreich.
Das heißt, bei euch war es aber so, dass HR wirklich präsent war. Das heißt, du hattest da einen konkreten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, die dich in deinen Führungsthemen, Mitarbeiterthemen auch begleitet hat.
Genau, ich hatte eine konkrete Ansprechpartnerin und ne, die Zentrale war auch nicht in Hamburg, ich war Hamburg-Bremen und ich habe dann gesehen, immer wenn ich in der Zentrale bin, dass ich nach Möglichkeit eben auch einen kurzen Termin mache und auch, ne, wenn da mal jemand wechselt, dass ich Persönliches kennenlerne. Also das ist was das hilft mir jedenfalls immer zu einem Start, dass man einmal ein bisschen mehr Zeit verbringt, möglichst auch physisch, wenn es einfach geht und sich kennenlernt und dann ja mit möglichst viel Offenheit im täglichen arbeitet.
Offenheit von beiden Seiten natürlich. Das wäre der Best Case. Ja, vielleicht da nochmal, weil du es eben auch schön gesagt hast, du hast HR als Führungskraft immer auch als Sparringspartner gesehen, die vielleicht auch mal unangenehme Fragen stellen. Was ist denn so deine Erwartung auch an eine HR-Kollegin oder Kollegen gewesen als Führungskraft?
Jetzt weiß ich nicht, ob ich so spontan da, das ist alles wichtige Erfahrung, aber also Sparringspartner für Ideen, für neue Strategien, für Prozesse, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ganz häufig geht es ja irgendwie um eine Optimierung und ob das die Organisation ist, die Prozesse, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und einmal hatten wir auch einen ganz, ganz schwierigen Fall, mein letztes großes Change-Projekt in der Firma, das war dann leider einfach die Freistellung, die Entlassung von wirklich einer ganzen Reihe an Mitarbeitenden. Und da war diese Sparringspartnerfunktion ganz, ganz besonders wichtig. Einmal, weil ich natürlich nicht der Arbeitsrechtsexperte bin, aber auch, weil manchmal ist man als Führungskraft einfach, selbst wenn man es versucht, empathisch sich in die andere Seite reinzuversetzen, nicht so nah dran. Und dann ist auch HR manchmal hilfreich, um einfach zu sagen, hast du denn daran gedacht, wie sich da Person X fühlen könnte, wenn du jetzt so und so kommst? Mhm. So, das war ganz besonders wichtig. Das heißt, die Vorbereitung, wie Da war auch nicht nur HR dabei, da war noch ein externer Rechtsanwalt dabei, meine Chefs waren dabei und so weiter. Also wie startet man das Ganze, wie kommuniziert man das Ganze, dass die Überraschung nicht zu groß ist und so weiter. Das war ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und was vielleicht dabei auch noch wichtig ist, mein Chef hat damals die Wertschätzung gehabt und ihm war klar, dass wenn ich das selber durchführe, dass das für ihn, fürs Team und auch für selbst für die, die gehen müssen, gut ist, wenn das ein empathischer Mensch tut. Mhm. Und ich habe eben auch in diesen Gesprächen und auch darüber hinaus mich menschlich gezeigt, mich verletzlich gezeigt und ich habe auch da drin Fehler gemacht. Und ich habe auch da drin Fehler dann zugegeben. Und ich glaube, das ist was, das ist wichtig. Das kann auch nicht jeder wertschätzen in dem Prozess. Das ist auch klar. Ja, weil in dem Moment, wo man eine Kündigung auf dem Tisch hat, interessiert einen das vielleicht auch nicht. Aber dennoch ist es ein Unterschied, ob da jemand sitzt, der, ich sag mal, die Fassade kalt macht, um sich zu schützen, ja, und ja. Das nicht an sich ranlässt und es einfach irgendwie hart durchzieht und jegliche Fragen und so weiter abbügelt, um bloß nichts Falsches zu sagen. Und ob da jemand ist, der versucht, empathisch auf denjenigen einzugehen, vielleicht sogar noch zu fragen, gibt es noch was ich dir Gutes tun kann?
Absolut. Also auch wirklich, ja, ich sag mal, Mitgefühl zeigen und auch Verständnis für die Situation des Gegenüber. Ne? Das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, dass das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um einfach, auch wenn der Gegenüber wahrscheinlich gerade im Schock ist oder erstmal vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, dann aber wirklich menschlich zu sein und da zu sein und das nicht nur als ja Aufgabe abzuhandeln sozusagen, sondern auch wirklich den menschlichen Part mit reinzubringen. Aber von daher spricht es ja dafür, dass du quasi auch diese Rolle bekommen hast, weil du eben so empathisch geführt hast. Trotzdem stelle ich mir vor, dass es natürlich nicht einfach ist, ja, ich sag mal wirklich eine Menge Mitarbeiter gleichzeitig zu entlassen. Ich nehme jetzt mal an, das waren einfach betriebsbedingte Kündigungen, die da stattgefunden haben. Ja. Hast du da noch Kontakt auch im Nachhinein gehalten? Also du bist ja jetzt als selbstständiger Coach auch tätig. Bist du da irgendwie noch im Kontakt mit dem einen oder anderen oder vielleicht sogar auch mit dem gleichen Unternehmen, um da immer noch ja, zu unterstützen?
Also ich bin mit einigen, mit dem Unternehmen noch in Kontakt, auch wenn ich da jetzt keine Aufträge habe, mit einzelnen Personen, sowohl die, die jetzt noch da sind, also wo ich dann nach dieser Entlassungswelle den Auftrag hatte, eben nochmal zu versuchen, ein bisschen wieder Zuversicht und positive Stimmung reinzubringen. Mit denen bin ich noch im Kontakt und ab und an gab es sogar mit, das waren aber weniger von den gekündigten Personen einen Kontakt. Und mit einer war es, das war besonders hervorstechend, weil die Person hat es gut verstanden, die sachliche Situation, dass wir uns da jetzt trennen müssen und das Persönliche zu trennen. Und die hat nach wie vor, wir haben uns fröhlich ausgetauscht, über Xing gechattet und so weiter und auf dem Laufenden gehalten. Und dann hat er aber sachlich gesagt, aber an der Stelle habe ich eine höhere Forderung als. Und deswegen möchte ich eben, dass es da eben auch eine richterliche Verhandlung gibt und so weiter. Mhm. Und das war für mich auch besonders. Das können auch nicht wenige, das eben so gut ja, nebeneinander stehen zu lassen, die freundschaftliche Beziehung auf der einen Seite und der sachliche Konflikt, den man ja durchaus hat gerade.
Ja, aber denkst du, das war auch ein Resultat aus der Verhaltensweise, wie du an die Sache rangegangen bist?
Ich glaube schon, ja. Also wenn ich mich kaltschnäuzig gezeigt hätte, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, was soll ich denn mit dem Kai da noch reden? Das ist ja Quatsch, der hat jetzt hier ne, Schotten dicht gemacht, Abfindung auf den Tisch gelegt und zack, und das will ich nicht und jetzt geht's zum Richter und ich hau das Maximale raus und die will ich ärgern.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist dann natürlich eher abschreckend. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr auch in die Richtung gehen, weil du hast ja auf deiner Seite stehen und da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass du ja sehr viel Wert auch auf das Thema Empathie, Kraft und auch Nachhaltigkeit legst. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie diese drei Punkte auch für dich zusammengehören.
Mhm. Ja, wo fange ich an? Kraft kann man auf verschiedenen Ebenen sehen. Ich würde jetzt einmal den Begriff Energie verwenden. Also Energie ist etwas, was ich in kraftvollem Auftritt zum Beispiel äußern kann. Ja? Und ich glaube, ganz häufig ist das Thema Energiemanagement wichtiger als das Thema Zeitmanagement. Weil wenn ich die Energie nicht mehr habe, dann brauche ich endlos, um eine Entscheidung zu treffen, weil ich diese Energie gerade einfach nicht mehr habe. Das habe ich jedenfalls für mich festgestellt, dass ich dann manchmal 2 Stunden an einem Abend noch weiterarbeiten kann. Ich kann vielleicht noch irgendwelche Fleißarbeiten erledigen, aber ich kriege keine wichtige Entscheidung mehr zustande. Dann kann ich vielleicht auch lieber sagen, okay, kümmere ich mich lieber darum, dass es mir morgen dann besser geht. Mhm. Also Energiemanagement, wie starte ich in den Tag? Was sind meine Ressourcen, um eben sicherzustellen, dass ich mit viel Energie rein starte? Und was muss ich vielleicht tun an Pausen und an kleinen Ritualen eben, um diese Energie über den Tag möglichst gut zu halten. Und hier vielleicht eine kurze Inspiration auch, um was, damit die Zuhörenden auch was mitnehmen können. Ja, also gern. Ich glaube, die Pausen sind ganz besonders wichtig, weil den Einstieg, da kann jeder sich selber überlegen, ob ihm Yoga hilft, Meditation hilft oder ob er einfach nur wirklich ganz in Ruhe einen Tee trinken mag oder sowas. Aber im Alltag, ich glaube, das fällt vielen ganz schwer. Und da lade ich immer dazu ein, zu überlegen, was sind denn wichtige Ressourcen, also Energiequellen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, am Meer geht es mir ganz besonders gut. Ja, vielleicht hilft dann ein Bild vom Meer über den Monitor. Und alle 1-2 Stunden einfach sich das zu gönnen, mal für 2 Minuten dieses Bild einfach reinzuträumen, zum Beispiel. Oder wenn es Gerüche sind, ich mag zum Beispiel gerne Salbei riechen. Und Männerhemden haben ja häufig so ein kleines Täschchen. Und wir haben einen Salbeibusch. Also morgens, bevor ich ins Büro gehe, das mache ich nicht immer, aber manchmal mache ich das, nehme ich mir ein Blatt und tue das da rein. Und dann ist ein ganz kurzes, die Finger dran reiben, und dann rieche ich den Salbeigeruch. Und das dauert nicht lange. Das kann ich mitten im Meeting machen. Vielleicht guckt jemand komisch, was machst du da? Aber ist im Endeffekt egal. Ja, weil das mir in dem Moment die Assoziation, wo habe ich das immer erlebt? In der Natur, ich habe mich gut gefühlt und so weiter. Und das sind so 2 Beispiele, wie man sich Ressourcenanker, nenne ich das dann, eben über den Tag verteilt geben kann, um auch in ganz kurzer Zeit wieder neue Energie zu tanken. Jetzt habe ich schon ganz viel über Kraft und Energie gesprochen.
Ja, ich fand das aber einen ganz spannenden Punkt, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was vielleicht auch die HRs jetzt einfach als Tipp mal mitnehmen können, wenn sie einen super gestressten Kollegen irgendwie in der Nähe haben oder auch sich selbst, einfach mal zu überlegen, wie könnt ihr euch solche kleinen Momente, solche Auszeiten auch gönnen, ohne dass es super aufwendig sein muss. Von daher fand ich das auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Tipp. Wie würdest du denn sagen, oder ist das was vielleicht auch im HR manchmal zu kurz kommt, dass solche Tipps, ich sag mal, vorhanden sind, die man Führungskräften, Mitarbeitern oder auch sich selbst geben kann? Also kommen die Führungskräfte zum Beispiel zu dir, um dann ein Coaching zu erhalten, weil HR nicht die richtigen Fokuspunkte legt oder die Unterstützung gibt? Würdest du sagen, da gibt es einen Zusammenhang?
Also Führungskräfte kommen nicht nur zu mir für solche Tipps. Das ist auch ein Ding auf dem Weg. Ich glaube, es gibt ja auch ganz viele solche Tipps. Und nur so als Tipp, also warum sollte es anderen helfen, sich ein Salbeiblatt reinzustecken, weil die verbinden vielleicht mit dem Salbeigeruch nichts. Mhm. Also es ist so, häufig ist eben diese Unterstützung, das zu finden, wichtig. Kann HR das leisten? Das weiß ich nicht. Also von der Kompetenz auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber sind sie angesehen? Also haben Führungskräfte überhaupt Interesse daran, dass HR ihnen solche Tipps gibt? Und haben sie die Kapazität dafür, sich um solche Dinge Gedanken zu machen? Das ist, denke ich mal, sehr, sehr unterschiedlich in den Unternehmen. Und deswegen, ich würde das nicht als Erwartungshaltung sehen, aber ich würde durchaus sagen, HR-Personen dürfen sehr gerne Anregungen geben, wenn sie feststellen, dass es gerade einfach sehr, sehr stressig ist. Vielleicht auch ganz konkret in einem Meeting, in einer Abstimmung zu einer zukünftigen Organisation oder einem Konfliktgespräch oder was auch immer einzuregen. Ich schlage vor, wir machen jetzt einfach mal für 2 Minuten das Fenster auf, sind still, Und dann geht's weiter. Zum Beispiel. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, um so eine kriselige Situation vielleicht in dem Moment einmal ein bisschen runterzukochen. Und kann auch anbieten, wer mag, kann auch kurz rausgehen. Und solche Interventionen, denke ich mal, die sind durchaus, also das kann HR eigentlich immer tun, wenn sie direkt im Gespräch sind.
Ja, ich finde es einen spannenden Punkt, weil ich erlebe HR tatsächlich häufig so, dass sie solche Momente gut wahrnehmen, dass sie aber sich nicht immer trauen, dann auch zu sagen, hey, jetzt wäre gut, eine Pause zu machen. Oder wir sitzen in einem großen Meetingraum und alle Vorhänge sind zugezogen und jeder wünscht sich eigentlich Tageslicht und keiner traut sich aufzustehen. Und dann aber einfach zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, es wäre gut, wenn wir jetzt Tageslicht haben und die Vorhänge einfach aufzumachen. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, den du da gebracht hast, auch mutig zu sein als HR und dann auch in solchen Situationen einfach zu sagen, was man wahrnimmt und einen Vorschlag dazu auch zu machen. Kannst du vielleicht noch so ein paar Beispiele geben, mit welchen Themen konkret Führungskräfte auch zu dir kommen? Ist das eher mitarbeiterorientiert? Ist das eher organisationsorientiert oder eine Mischung aus allem oder was ganz anderes?
Also die meisten Führungskräfte, die zu mir gekommen sind, hatten irgendeine Form von Neuorientierungsbedarf, sage ich jetzt mal. Also das waren entweder Konflikte, die es jetzt gab oder vor kurzer Zeit gab und dann Fragezeichen, wie soll das weitergehen? Also einmal kam eine Führungskraft und sie sagte, ne, ich habe Bossing erlebt, das habe ich jetzt gerade schon mit in der Therapie bearbeitet, aber dennoch, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung soll es gehen. Ne, und dann haben wir eben daran gearbeitet, das eine noch an Ressourcen zu stärken und dann Fragen zu klären, was sind meine Stärken, wo will ich hin? Und dann haben wir zum Beispiel, das hatten wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen, also das Servant-Leadership-Modell ist für mich ein sehr, sehr wertvolles. Und das heißt nicht, dass alle das so tun müssen, aber ich nutze das gerne im Coaching zur Reflexion. Ja, dann gibt es die 10 Principles of Servant Leadership und dann reflektieren wir gemeinsam, was davon machst du, was davon wünschst du dir, was willst du auch gar nicht und so weiter. So, und dabei kam dann eben auch nochmal dieses Thema Management versus Leadership. Ja, also wo bin ich als Prozessmanager sachorientiert, zielorientiert unterwegs, ja, was auch eine Aufgabe der Führungskraft ist, und wo bin ich eben in der Menschenführung unterwegs. Und da war ein ganz großes Aha-Erlebnis, dass sie gemerkt hat, Mensch, in dieser Rolle als Quality Head of, da bin ich ja zu so viel Prozent immer nur in dem sachlichen Management drin. Und eigentlich will ich zum People Management, zur Leadership. So, und das war dann wichtiger Ausschlaggeber, danach Ausschau zu halten, wo kann ich das mehr leben? So, das ist ein Beispiel, aber das ist ganz häufig so ein, irgendwie aus einer Situation heraus, gerade so ein bisschen orientierungslos und möchte dies stärken, das stärken und eine Perspektive bekommen.
Jetzt hattest du das Stichwort Servant Leadership gegeben. Das ist natürlich für mich so ein Stichwort, wo ich nochmal drauf eingehen muss. Könntest du nochmal beschreiben, was genau dahinter steckt, was die Bedeutung auch davon ist?
Ja, also Servant Leadership ist im ersten Moment ist es eine Haltung. Und diese Haltung, die kann man dann sehen in diesen Prinzipien. Also eins dieser Prinzipien ist, dass man als Leader eben verantwortlich ist, alle Dinge im Team zu heilen. So wird es sogar auch, also Healing of, steht dann wirklich da drin. Und dann denkt man vielleicht erstmal als, ne, ich bin auch Doktoringenieur, ich bin auch Techniker, also heilen kommt dann erstmal vielleicht schon komisch vor.
ja, kein und, Arzt.
Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, ja, dann geht es darum, ich darf bei Konflikten nicht wegschauen, sondern ich muss sie sehen. Ja, und wenn die Konflikte sich nicht in dem Team von alleine lösen, dann muss ich eben überlegen, wie kann ich da unterstützen. Vielleicht muss ich auch nur mit den beiden Konfliktparteien, wenn es zwei sind, Einzelgespräche führen und sie ermutigen, dass sie selber lösen. Aber vielleicht muss ich auch Dreiergespräche führen. Das ist ein Beispiel. Es gibt viele andere Dinge, die geheilt oder ich sag mal in Ordnung gebracht werden müssen und wo ich als Führungskraft einfach nicht daneben stehen und zusehen darf. Das ist ein Beispiel. Und grundsätzlich ist es so, diese Haltung heißt einfach, ich bin nicht derjenige, der sich da drüber stellt als Führungskraft und von oben regiert, sage ich jetzt mal, ganz provokativ, sondern ich bin eigentlich auf einer Ebene und ich diene dem Team, weil ich alles darum herum so versuche zu gestalten, natürlich mit Hilfe des Teams, dass sie gut arbeiten können, dass Leitplanken klar sind, dass Ziele klar sind, aber alles nicht von ich sage, was die Ziele sind, ich sage, was die Leitplanken sind, sondern eher wir erarbeiten das.
Ja, und, also nicht das da berühmte Top-Down, sondern wirklich auf Augenhöhe mit dem Team gemeinsam.
Genau. Und da ist Partizipation wieder ganz, ganz wichtig. Und da, ein Servant Leader ist Leader, weil die Menschen das mögen. Und nicht, weil er vom Management dazu die Autorisierung bekommen hat. Dafür ist er vielleicht, dadurch ist er Manager geworden, aber ob er eben auch als Leader anerkannt wird und ob er überhaupt der Manager sein muss, um als Servant Leader anerkannt zu sein. Ja, also es kann jemand Servant Leader sein, der überhaupt keine formelle Autorisierung dazu hat, einfach weil das seine Haltung ist und weil er sich so fühlt, sie sich so fühlt, dass das die Aufgabe ist.
Finde ich einen ganz interessanten Punkt, dass es da bei dir so einen klaren Unterschied gibt zwischen Management und Leadership, weil ich doch im Alltag schon erlebe, dass es ganz oft über einen Haufen geworfen wird. Aber ich glaube, du hast uns eben ziemlich deutlich auch aufgezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Punkten und dass es aber in der Führungsrolle in den meisten Fällen ja wirklich vereint werden muss, richtig?
Mhm. Ja, genau. Und das ist eine Herausforderung. Und es hilft wirklich, sich dieses klar zu machen, wo braucht es was? Und auch, was sind meine Stärken und Schwächen und wo möchte ich vielleicht noch in dem einen oder anderen Bereich dazulernen, um einfach noch besser führen zu können. Das ist sehr, sehr hilfreich,
ja. Ja, also wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, ich bin HR und sitze auch im Gespräch mit einer Führungskraft, könnte ich ja schon auch einfach mal die Frage stellen, ne? Was sind denn eher so deine Management-Aufgaben, was sind deine Leadership-Aufgaben, in welchen Bereichen siehst du da Probleme oder in welchen Bereichen brauchst du vielleicht Unterstützung? Das wäre, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch ein Ansatz, den die HRs zum Beispiel machen könnten, indem man da schon einen Unterschied vornimmt.
Auf jeden Fall. Das hilft, diese Fragen zu stellen und vielleicht auch noch so eine Frage zu stellen wie, bist du damit glücklich? Ist die Verteilung richtig? Oder wird von dir mehr Management gefordert, als du möchtest oder mehr Leadership gefordert, als du möchtest? Ja, ne? Und das ist dann genau, da findet man dann raus, ist jemand in der Head of Quality Rolle richtig oder nicht? Oder ist die kann man die Head of Quality Rolle so anders ausformen, dass es auch da drin mehr Leadership gibt, weil eben das Fachliche eben mehr von der Organisation gemacht wird als von dem der Head of. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch das hatten wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Ich glaube, das Thema Entwicklung, also was sind Möglichkeiten zur Entwicklung und wie nachhaltig kann das geschehen, ist da wichtig. Und ich habe da so eine Vorstellung. Also was ich ganz viel erlebt habe, ist, dass man mit Unterstützung von HR dann Seminare bucht. Und manchmal sind das so 2-3 Tagesseminare. Im besten Fall, wenn es ein größeres Thema ist, gibt es auch manchmal Dinge, die aufeinander folgen und die dann über mehrere Wochenenden verteilt sind. Aber also meistens quasi. Genau, rein. Zum Beispiel, wenn man neue Führungskraft wird, dass man dann, weiß nicht, 10 Tage über 3 Monate verteilt oder sowas macht. Das ist auch gut. Aber selbst da ist es häufig nicht so, dass das eine auf das andere anknüpft und dass man beim zweiten Seminar sagen kann, ich hatte beim ersten nochmal Schwierigkeiten und können wir das nochmal üben? Ja, und ich glaube, die Nachhaltigkeit dieser Investition und diese kosten ja durchaus eine ganze Menge, ja. Da verpufft ganz viel, weil die Leute reingehen mit einem, ja, jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen bespaßt, ein bisschen netzwerken, ein paar Tools mitnehmen, zack, und dann gehen sie da raus und sagen, ja, tolle Leute kennengelernt, ein paar Tools. Die Tools versacken 90% dann auch noch und dann war da nicht viel. Ja, und wenn, ich stelle mir das andersrum vor, ich stelle mir das so vor, dass das Thema, was gelernt werden soll, wird in 2 Tagen eben ein bisschen Theorie, aber ganz viel Praxis. Und die Seminarteilnehmer wissen schon von Anfang an, es reicht, es bleibt nicht bei diesem einen Tag. Es gibt danach ein vielleicht Dreiergruppencoaching und dann gibt es noch ein Folgeseminar. Es reicht nicht, wenn ich sage, ich habe ein paar Tools gelernt und Netzwerken, sondern ich soll das wirklich umsetzen. Das ist das Ziel. Und ich werde nicht rausgelassen, weil es gibt Folgetermine. Ja, das ist schon ein ganz anderer Start. Ja, und ich glaube, dass die Investition ist höher. Natürlich. Aber wenn jetzt, ich vermute mal, Raten von 70-90% Nicht-Erfolgsquote da sind, ja, dann kann man lieber ein bisschen mehr als das Doppelte ausgeben und dafür aber eine höhere Erfolgsquote haben.
Ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil ich sag mal, das, was du beschrieben hast, ist ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der Standard, der gemacht wird. Man stellt einen Bedarf fest, man schickt jemanden auf die Weiterbildung und anschließend sagt man, ja, schön, dass du da warst. Aber ich glaube, die wenigsten fragen nochmal, was nimmst du daraus konkret mit? Ich hatte mal einen Tipp bekommen, da würde ich dich aber gern fragen, was du dazu denkst. Ich glaube, ich habe es sogar selber mal gemacht nach einem Seminar. Wir mussten am Ende des Seminars aufschreiben, welche drei Tools, die du jetzt an diesen drei Tagen gelernt hast, willst du konkret anwenden? Und es war wie so ein Brief verfasst sozusagen für mich selbst, den ich dann auch der Trainerin damals in dem Fall gegeben habe. Und die hat den, glaube ich, 2-3 Wochen oder 4 Wochen später an mich in die Firma geschickt und mich damit quasi nochmal erinnert. Hey, das war dein Commitment, was du dir damals selber gegeben hast. Würdest du sagen, das sind auch nochmal hilfreiche Sachen, die man vielleicht auch mit sich selber irgendwie ausmachen kann, um da ein bisschen mehr, Verbindlichkeit reinzubringen?
Das finde ich schon einen richtig guten Ansatz. Und dieser Ansatz, muss man ja auch sagen, er kostet noch nicht viel.
Genau, ja, der war umsonst.
Der war quasi umsonst oder nur ganz kurze Zeit der Trainerin. Das finde ich schon einen sehr guten Ansatz, weil zumindest, es hat schon ein bisschen eine andere Verbindlichkeit, wenn ich mir selber das vornehme, die drei ausgesucht habe, ne, und dann noch diese Brief oder diese E-Mail bekomme. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee, das so abzuschließen. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, also wenn das jetzt schon da wäre, ja, und dann würde vielleicht auf der einen Seite HR und auf der anderen Seite die Führungskraft auch noch nachfragen. Also einmal direkt nach dem Training, was hast du denn mitgenommen? Ja, und dann erzählt man das und erzählt im besten Fall auch, und die drei Sachen habe ich mir vorgenommen. Ja. Dann ist das vor den beiden Parteien auch nochmal ein Commitment. Und dann könnte theoretisch auch wiederum 1-2 Monate danach nochmal ein, ja, und wie, also zumindest die Führungskraft könnte eigentlich sagen, jetzt lass uns mal schauen, was hast du eigentlich da gesagt, wie viel habe ich davon wahrgenommen? So, dann, das ist auch eine Möglichkeit, um, ohne dass es jetzt die ganz teuren Follow-ups gibt, trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit eben herzustellen. Ja. Was ich aber auch noch sagen möchte, ich glaube, es ist nicht nur die Faulheit oder fehlendes Commitment, sondern manchmal ist es auch, dass es im Arbeitsalltag dann einfach doch so viel herausfordernder ist, als man sich das vorgestellt hat. Und es an Ermutigung fehlt, dass man, wenn man es konkret machen will, jetzt feststellt, oh, erstes Mal hat nicht geklappt und wie gehe ich jetzt damit um? Ja, also, und das ist eben genau das, wo dann eben die Nachbegleitung helfen würde. Und wenn man im Training zum Beispiel auch schon in Dreiergruppen gearbeitet hat, dann könnte sowas ja auch in der Dreiergruppe ohne den Trainer, nochmal du, hast du das eigentlich schon probiert? Ich habe es gerade probiert, hat nicht geklappt. Wie würdest du damit umgehen? Lass uns mal eine kurze kollegiale Fallberatung machen. Ja, auch das ist natürlich, sind natürlich Möglichkeiten, die fordern aber immer mehr Eigeninitiative. Und das ist halt die Frage, wie viel können die Menschen aus Eigeninitiative leisten und wo muss man sie unterstützen?
Absolut, wobei ich finde, das ist auch ein guter Punkt oder ein guter Tipp für die HRs, zu sagen, dass man ja sowas auch einfach im Unternehmen aufsetzen kann als Standard. Jetzt einfach mal so gesagt, wenn wir Leute wohin schicken, dann auch dafür zu sorgen, dass sie vielleicht anschließend einen Buddy oder sowas an die Hand bekommen intern, der dann auch genau zu diesem Thema da ist und immer mal nachfragt, wo es regelmäßigen Austausch gibt, sodass man wirklich auch, und der Buddy kann natürlich aus HR sein, aber kann auch ein Peer sein oder jemand ganz anders im Unternehmen, aber den Ansatz finde ich auf jeden Fall super gut zu sagen, man hat jemanden, mit dem man auch im Nachgang nochmal über die Themen aus dem Training spricht, weil ich habe tatsächlich oft die Erfahrung gemacht, dass Trainings Inhalte sehr schnell verpuffen, wenn nicht entweder die eigene Disziplin extrem hoch ist, also dass man wirklich sagt, hey, ich nehme daraus was mit und ich will meinen Führungsstil verbessern oder mein Zeitmanagement oder was auch immer das Thema des Kurses war. Von daher finde ich es ein super Tipp für die HRs auch zu sagen, hey, überlegt euch, wie könnt ihr denn nachhaltig noch an so einem Training dranbleiben, dass ihr auch wirklich sicher geht, dass das, wie du es gesagt hast, das ist ein teurer Invest, aber dass es dann auch ein guter und lohnenswerter Invest war. Das finde ich auf jeden Fall ein super Tipp. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das nicht unbedingt intern zu lösen, sondern dann, wie du es in deinem Fall ja zum Beispiel auch anbietest, zu sagen, du arbeitest mit den Führungskräften als externer Coach dann auch daran oder ja, einfach einen externen Coach als Sparringspartner zur Seite zu stellen, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und vielleicht noch ein Aspekt. Es könnten ja auch sogar Ängste sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Firma nehmen und da würde jemand sagen, ich möchte gerne Servant Leadership einführen, ja, dann möchten die eine Haltung einführen. Nicht nur Techniken, wie man was macht, sondern die möchten eine Haltung einführen. Und diese Haltung, Veränderung, die geht nicht mal eben in 2 Tagen. Und da stehen vielleicht Glaubenssätze und Ängste im Wege. Ja, also auch das ist was, ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, was will ich denn gerade den Menschen beibringen und sind es die richtigen Mittel? Und also bei Servant Leadership würde ich sagen, ja, man kann mit einem Training anfangen, aber da würde ich sagen, ohne 1:1 Coaching ist das wahrscheinlich sehr viel rausgeworfenes Geld, weil es einfach so viel auch persönliche Veränderung erfordert.
Und auch dranbleiben und aushalten, richtig? Also ja, die Veränderung auch anzunehmen und zu sagen, ja, ich bleib aber weiter dabei. Du hattest es vorhin auch schön gesagt, wenn es mal schief geht, dann einfach zu gucken, okay, ich habe das jetzt probiert, hat nicht funktioniert, was muss ich beim nächsten Mal anders machen, dass es einfach besser läuft und man dann auch einen Lerneffekt hat, ne? Also würde ich jetzt mal so unterstellen, nach dem, was ich bei dir rausgehört habe, dass auch einfach Fehler machen und Lernen ein Prozess davon ist.
Auf jeden Fall. Ein Beispiel dazu, ich glaube, das passiert sogar häufig, beim Thema Delegation und Vertrauen. Mhm. Also wenn ich als Führungskraft nicht das Vertrauen habe, dass der, die Mitarbeitende das gut kann, ja, dann werde ich mir mit dem Glaubenssatz, das kann er sie nicht, werde ich mir immer diese Bestätigung holen, weil ich so genau gucke und mit dieser Voreinschätzung und weil ich nicht so kommuniziere mit dem Unterstützenden und Vertrauenden, du wirst das schaffen und das brauchst du dazu und so weiter. Ja? Das heißt, ich hole mir die Self-Fulfilling Prophecy. Ich hole mir das immer wieder rein, dass die Mitarbeitenden das nicht können, dass sie das Vertrauen nicht wert sind. Ja? Und andersrum wird ein Schuh draus. Ich muss dieses Vorschussvertrauen entwickeln. Und dann muss ich sagen, wenn es nicht geklappt hat, was kann ich denn noch dafür tun? Oder was habe ich versäumt zu tun? Nicht, was hat der andere nicht, sondern was kann ich noch dafür tun? Und dann kann man das andersrum wiederum entwickeln. Und dann kann daraus eine Delegation werden, die vielleicht auch nicht nur einzelne Aufgaben, sondern eine Rolle, eine Verantwortung ist und wo man jemanden mit hinein entwickelt und nicht was über den Zaun wirft, feststellt, hat nicht sofort geklappt, wusste ich doch.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das, was man schon fest im Kopf hat, ist das, was am Ende dann eigentlich auch bei rumkommt.
Ja.
Okay, aber das ist vielleicht nochmal ein guter Tipp auch für die HRs, vielleicht einfach mal so eine Frage in die Richtung an die Führungskraft zu stellen. Vielleicht die Frage, warum hat es aus deiner Sicht nicht geklappt? Was könntest du beim nächsten Mal anders machen, um vielleicht auch so ein bisschen die Selbstreflexion da bei der Führungskraft anzuregen? Und vielleicht kommt ja dann sogar sowas raus, dass man denkt, ja, er konnte es sowieso nicht oder habe ja von Anfang an gewusst, das wird nicht funktionieren. Da sind wir ja fast so ein bisschen bei den Killerphrasen, die gerne mal gezückt werden in solchen Situationen, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich, wenn HR da wachsam ist und vielleicht auch Feedback gibt, einen Spiegel vor die Nase hält, auch wenn es dann vielleicht unangenehm ist. Aber genau, das muss man erst selber erkennen und das auch zulassen, das zu erkennen, dass ich als Führungskraft daran beteiligt sein kann, und zwar auch signifikant, dass diese Rolle nicht komplett übernommen werden konnte.
Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil ich kann mich erinnern, wir hatten im Vorgespräch auch kurz das Thema Männer als Servant Leader angeteasert. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen, wie das auch bei dir ankommt oder wie du das wahrnimmst.
Mhm. Ja, gerne. Also ich bin ja selber Mann und habe da schon sehr, sehr viel erlebt. Und ich generalisiere jetzt mal ein bisschen, um das leicht einfacher zu fassen zu machen. Aber es gibt einige Männer, die kommen eher von der harten Seite. Die haben irgendwann die Schlussfolgerung gezogen, ich muss mich schützen, ich muss einen Panzer, eine Maske, wie auch immer. Und ich bin hart und damit bin ich erfolgreich. Ich muss mich nicht um dies und jenes kümmern und so weiter. So, und denen geht aber etwas verloren. Den geht verloren der herzliche, liebevolle Kontakt, die Verbundenheit. Die merken nicht, was geht, wenn sie eben zur anderen Seite ein bisschen aufmachen würden. So, und dann gibt es welche, die kommen von der anderen Seite, das bin eher ich. Ja, die haben eben gelernt, oh, ich muss da eher unterstützen, ich muss da eher verbunden sein, sonst passiert was, was ich nicht möchte. Ja, und die tun sich da natürlich schwer, die sind ängstlich vielleicht und tun sich schwer, klare Ansagen zu machen, klar zu sich zu stehen. Und ich glaube, es geht darum, dass die, wenn man an einem dieser beiden Pole eher eng festhängt, dann entgeht einem viel. Und ich glaube, gerade als Führungskraft, als Leader, als Menschenleader, braucht es das, dass wir uns öffnen, beide Seiten leben zu können und eben die volle Bandbreite zu haben. Die Bandbreite zu haben, auch wenn ich eher aus dem Soften komme, wenn etwas da ist, wo die Wut hochkommt, und zwar begründet hochkommt, weil das so nicht geht. Ja, dann mir zu erlauben, dass diese Wut einmal sich kurz zeigen kann, möglichst in Verbundenheit und herzlich. Und genauso andersrum, dass eben die eigentlich harte Person lernen darf, wie viel Verbundenheit kann man erzeugen, wenn man sich mehr zeigt, sich mehr authentisch zeigt und vielleicht sogar ein bisschen verletzlich zeigt, weil darin liegt eine Menge Power. Und das ist was viele, die da sind, nicht glauben. Die glauben, in ihrer Härte ist die Power. In der Härte ist Angst. Ja, und in der Bandbreite und in dem alles sein können, alles erlauben können, da liegt die Selbstwirksamkeit und Power und Sicherheit.
Ist ganz interessant, weil bei mir löst das gerade einen Gedanken aus, der natürlich wieder Richtung HR auch geht, weil ich das da ähnlich erlebe. Also ich kenne viele HRs, die denken, sie müssen die total harten sein, die Unternehmensregeln durchsetzen, die klare Ansagen machen in Gesprächen. Und dann kenne ich aber auch die HRs, die wirklich sehr, zuvorkommend sind, sehr vielleicht sogar eher zurückhaltend und eher so diesen Please-Me-Gedanken haben, so nach dem Motto, ich will, dass hier immer Harmonie ist und ich sag nicht zu viel, nicht zu hart in die eine Richtung. Also da kenne ich diese beiden Extreme tatsächlich auch, gar nicht nur bei Führungskräften, sondern auch bei HRs. Und wenn ich das jetzt übertrage, was du gerade gesagt hast, ist es da ja ähnlich. Also auch da heißt es ja zu entscheiden, in welcher Situation ist welche Verhaltensweise angebracht und wie kann ich es auch kombinieren und wie kann ich das Beste aus beiden Seiten rausziehen sozusagen. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Habe ich das richtig so übertragen?
Ja, auf jeden Fall. Und klar, das kann man in jeder Rolle haben. Ja, das kann ich als Vater haben, die Situation, die kann ich als Mutter haben. Also in allen Rollen und in allen Menschen gibt es diese Tendenzen, eher zu verhärten oder eher weich zu sein. Und das Wichtige ist, beides ist nicht zielführend. Ja, zu viel Harmoniebedürfnis ist auch nicht zielführend, weil Konflikte haben eine Funktion. Die haben die wichtige Funktion, den Status quo in Frage zu stellen, weil es Menschen gibt, denen dieser Status quo ihre Bedürfnisse nicht so erfüllt, wie sie sich das wünschen. Und damit eben die Chance, einen neuen Status quo, ein neues Ziel, neue Lösung zu finden, die das besser tut. Ja, und deswegen ist es so wichtig, selbst wenn man eher auf der softeren Seite ist, sich diese Funktion der Konflikte und deswegen die Notwendigkeit, damit mutig umzugehen, klarzumachen.
Das finde ich schön, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, häufig werden ja Konflikte als was ganz Negatives gesehen und man versucht die ja irgendwie schnell aus dem Weg zu räumen. Aber das, wenn ich dich richtig verstanden habe, heißt das schon, dass es sich lohnt, auch genauer hinzugucken, wie ist dieser Konflikt entstanden? Wer wurde hier vielleicht nicht richtig gehört oder gesehen? Also eine Analyse des Konflikts sozusagen macht auch Sinn, um einfach daraus noch ein Lernpotenzial für die Zukunft zu haben.
Auf jeden Fall. Und ganz, ganz häufig ist es so, dass auf der Ebene der Bedürfnisse dann sichtbar wird, erstmal, warum gibt es überhaupt diesen Konflikt und dann eben auch, in welche Richtung könnte man denn überhaupt gehen, um eine bessere Lösung zu finden. Und Ja, da vielleicht auch was, das war auch, vorhin habe ich gerade so ein Post dazu gelesen, eher hierarchisch organisiert sein oder eher fast gar keine Hierarchie. Es geht immer um die Bedürfnisse des Menschen, finde ich. Also wenn wir Menschen in der Organisation haben und halten wollen, und Fachkräftemangel ist ja gerade ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, das heißt, eigentlich wollen das ganz viele, ja, dann sind wir in den stark hierarchischen oder da sind wir dann einfach ganz wenig dabei, dass die Menschen gesehen, gehört werden, dass sie selbstwirksam werden und dass ihre Selbstbestimmungswunsch irgendwie berücksichtigt wird, weil die Hierarchie einfach sehr starr ist und das mehr von oben nach unten und so weiter. Das heißt, Kreativität ist damit ganz schwer zu machen. Ja, und wenn wir aber wiederum sagen, gar keine oder super flache Hierarchien, ja, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, aber ich fühle mich hier verloren. Ich kann zwar, ne, ich kann selbstwirksam sein, aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Ja, ich will gar nicht so viel selbst bestimmen oder so. Also, ne, das ist, man findet in beiden Extremen Dinge, wo Menschen sagen, hier sind meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Und deswegen kann man nicht sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Was man sagen kann ist, glaube ich, in den Zeiten, besonders jetzt, wo Fachkräftemangel wichtig ist, ist es wichtig, die Bedürfnisse der Menschen sich anzuschauen. Und wenn man eine Kulturentwicklung plant, diese Schritt für Schritt durchzuführen und dabei die Menschen mitzunehmen und weiterzuentwickeln, weil jemand, der lange Zeit nur gewohnt war in einer hierarchischen Organisation, dass ihm gesagt wird, was getan werden soll, der muss sich auch darauf langsam einstellen, dass er selber mitreden darf, dass er selber vielleicht seinen Alltag bestimmen kann.
Ja, ich glaube, das ist eine starke Veränderung für die Leute, die da betroffen sind. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sich das Unternehmen selbst erstmal klar werden muss, sind wir eher so oder eher so organisiert und dann auch vielleicht schon zu gucken, also ich denke jetzt einfach gerade zum Beispiel an den Recruiting-Prozess, dann auch wirklich klar zu sagen, hey, wir sind eher so organisiert, wir sind eher hierarchisch, wir sind eher, ich würde mal sagen, traditionell organisiert, sodass zum Beispiel auch sehr offen direkt darüber kommuniziert wird mit Bewerbern und da kein falsches Bild erzeugt wird und direkt zu gucken, ist das eher ein Fit mit den Bedürfnissen des Bewerbers oder nicht. Ich glaube, wenn man da genau hinguckt und sich dessen selbst auch bewusst wird, kann man, glaube ich, auch sehr viel, ich nenne es jetzt mal Nacharbeit, vermeiden, wo man dann vielleicht noch stärker begleiten müsste. Von daher finde ich super, dass du das gerade noch angesprochen hast, weil ich glaube, das ist was, wo man sich sehr bewusst sein muss. Wie sind wir als Unternehmen? Wie ticken wir wirklich? Und wie finden wir auch die Leute, die sich darin wohlfühlen? Weil das ist ja letztendlich das, worum es uns allen geht, ne? Dass wir gern zur Arbeit gehen, dass wir Spaß dabei haben, dass wir uns in den Strukturen oder auch im Umfeld, wo wir tätig sind, wohlfühlen. Deswegen vielen Dank, dass du diesen Input da noch gebracht hast. Ich habe noch eine Frage mir tatsächlich notiert, wo ich gerne bei dir nochmal nachfragen wollte. Ich habe das in deinen Kundenrezensionen gelesen, dass jemand die künstlerische Pause sehr gelobt hat. Kannst du da nochmal was zu sagen, was damit gemeint ist? Mhm. Ist das so ein spezielles Tool, was du anwendest?
Ja, ich weiß auch gleich, obwohl wir das nicht abgesprochen haben, ich weiß sofort, wer das war. Okay. Das war eine Führungskraft, die, ich sage mal, die ist sehr schnell. Also in die Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Und da habe ich gemerkt, wow, da ist es gut, auch ein bisschen Langsamkeit mit reinzubringen. Und also ich mache das auch sonst im Coaching, dass ich Pausen mache und Pausen zulasse. Und da war es mir aber auch sogar bewusst, dass es ganz besonders wichtig ist. Wenn ich im Coaching eine in einer Intervention mit Fragen oder gewissen Methoden, wenn ich da das Ziel habe, dass die Person ein bisschen in sich reinfühlt, Emotionen mit berücksichtigt, dann braucht das Zeit. Ja, und dann mache ich das gerne, dass ich das mit ein paar Worten vorbereite, dass sie weiß, ah, das kommt jetzt, so, und dann stelle ich vielleicht die Frage oder starte eben diese Intervention, jetzt wird was gemalt oder was geschrieben, und dann kann ich auch einfach mal 5 Minuten ruhig sein. Vielleicht habe ich es auch angekündigt, weil es ist ja auch eine Achtung des Menschen, wenn ich ihm ihr Zeit gebe, um da anzukommen. Wenn ich dann das Gefühl habe, okay, Ja, sie schafft es gerade nicht so. Dann fallen mir vielleicht noch Worte ein, die helfen, dahin zu führen. Ja, und es geht so häufig nicht nur um den rationellen Verstand. Wenn es darum ginge, dann würden wir unsere Dinge alle alleine lösen oder ganz häufig alleine lösen können. Ja. Es ist so häufig die Body-Mind-Connection und dazu braucht es ein bisschen Zeit und Ruhe und vielleicht auch ein Mut machen oder anregen. Was ist, wenn du jetzt die Hand auf dein Herz legst? Und vielleicht auch ein Üben. Also ein Üben, wie geht's dir gerade? Ne? Und wenn in den ersten Malen bei Führungskräften kommen, häufig einfach gut. Ja, oder schlecht, ja. Oder, ne? Aber dass eine qualifizierte Rückmeldung im Sinne von zum Beispiel, ich bin gerade traurig, weil das und das passiert ist. Oder ich habe heute in der Situation eine Angst gehabt und die schwingt immer noch in mir nach. Ja, das erfordert einmal Mut und auch eine Sensibilität sich selbst gegenüber. Und das ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich rede auch immer sehr gerne über Self-Leadership, weil vor Leadership kommt eigentlich Self-Leadership. Das heißt, wenn ich mich selber führen will, dann muss ich mich ja auch kennen. Und dazu gehört auch mein Körper, meine Gefühle und das ausdrücken zu können. Und das ist quasi so ein bisschen, ja, ein Stimulanz in diese Richtung.
Das heißt, ich glaube, wir können hier wieder ganz schön den Bogen schlagen zu da, wo wir auch angefangen haben bei unserem Gespräch, nämlich Empathie. Also das heißt, als Führungskraft und auch als HR aus meiner Sicht heißt es nicht nur Empathie gegenüber anderen, sondern auch sich selbst. Sich selbst wahrzunehmen, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und das dann auch entsprechend in den Führungs- oder HR-Alltag mit zu integrieren. Was, glaube ich, auch nochmal ganz gut zu dem Anfang passt, wo wir drüber gesprochen haben, wo du ja auch gesagt hast, wie du deine Reise sozusagen begonnen hast und was du auf dem Weg alles gelernt hast und was du heute auch anderen Führungskräften mitgibst sozusagen, um da einfach, wie hast du es so schön gesagt, ein sinnbestimmteres Leben, glaube ich, auch zu fühlen oder ein sinnerfüllenderes.
Sinnerfüllteres Leben, ja genau. Sinnerfüllung ist für mich was ganz Wichtiges und das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich mich kenne, dass ich weiß, was meine Bedürfnisse sind oder spüre, was die Bedürfnisse sind und dass ich gut damit umgehen kann. Und ich muss nicht immer sofort jedes Bedürfnis erfüllen, aber Bedürfnisse, die zu lange zu unerfüllt sind, die werden irgendwann schmerzhaft. Also das ist körperlich und seelisch, das tut einfach nicht gut. Ja, also ganz viel ist, ich kümmere mich um mich selbst, um meine Energie, um meine Haltung, um das, was ich geben kann, weil ich kann nur das geben, was ich habe. Und wenn ich ausgelaugt bin und müde bin und verwirrt bin, ängstlich bin, dann kann ich nicht viel geben. Also das muss ich für mich selber erarbeiten. So, und dann kann ich mit einer Klarheit und einer Energie führen und anderen etwas geben und mitgeben. Und dann ist es auch viel, viel leichter für andere, mir zu folgen, weil sie das spüren, dass es auch authentisch ist. Da gibt nicht nur jemand vor, ja natürlich, ich habe Energie und bing, 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 bing. Und du spürst aber, das ist ganz viel im Außen. Und diese Person, die macht das zwar auch ganz, ganz lange, aber irgendwo wird es diese Momente geben, wo das so richtig in sich zusammenfällt, weil das nicht was ist, was aus einer inneren Ruhe und Fülle kommt, sondern eher was aufgesetzt ist. Es ist gut so, als Führungskraft zu sein.
Vielleicht. Also auch wieder das Bild, was da vielleicht erzeugt wird. Ja. Okay. Ich finde, wir haben heute tolle Einblicke von dir bekommen in die Themen Führung, in die Themen, wie HR da auch unterstützen kann, aber auch vor allem in das Thema, ja, du hast es eigentlich eben selbst gesagt, Selbstführung, wie man sich auch um sich selbst kümmern kann, bevor man dann vielleicht in die Führung von anderen geht. Wir machen es ja so, dass wir am Ende von unseren Folgen immer noch den Podcast-Titel gemeinsam festlegen. Von daher, was kommt dir so als erstes in den Sinn? Wie könnten wir unsere heutige Folge nennen?
Oh.
Ja, ist nicht so einfach. Finde ich tatsächlich jetzt gar nicht auch, weil wir so viel gestreift haben.
Also spontan kommen mir ein paar Worte, aber noch nicht der komplette Titel. Also Self-Leadership, Leadership und HR, das muss da, finde ich, auf jeden Fall rein. Vielleicht sowas wie wie Self-Leadership, Leadership und HR gemeinsam die Zusammenarbeit verbessern können.
Kriegen wir es noch ein bisschen knackiger, kürzer?
Du darfst auch gerne Vorschläge machen.
Ja, klar. Aber ich finde, also ich sag mal, Leadership HR finde ich auf jeden Fall zwei gute Themen, weil ich glaube, die haben wir wirklich sehr, sehr viel auch gestreift. Ich überlege, ob wir noch den Servant Leader oder Servant Leadership sozusagen mit reinnehmen können, weil ich finde, das Thema haben wir ja relativ oft sogar gestreift und viele Zusammenhänge aufgezeigt. Wie könnten wir es nennen? Servant Leadership, Learnings für HR?
Ja, für HR oder für HR und Führungskräfte, weil es ja für beide. Servant Leadership, Learnings für HR und Führungskräfte?
Ja.
Ja.
Wärst du damit happy?
Ja.
Sehe ich da ein Lächeln im Gesicht?
Ja, klingt sehr gut.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch gut, weil ich glaube, das waren viele Learnings heute für beide Bereiche auch dabei. Und ich glaube, wir konnten auch wirklich gut aufzeigen, dass auch aus dem Führungsverhalten viel auf HRs übertragbar ist, wo sie auch ihre Schlüsse rausziehen können und für sich auch was übernehmen können, um dann auch, und ich glaube, das hattest du am Anfang schön gesagt, wirklich der Sparringspartner zu sein, den Führungskräfte auch in der einen oder anderen Situation brauchen. Von daher, vielen Dank. Ich freue mich sehr über das Gespräch, was wir heute hatten. Ich glaube, dass sehr viel Input dabei war für Führungskräfte und auch für die HRs. Und wir werden auf jeden Fall die Kontaktdaten von Kai bei uns in den Shownotes auch runterschreiben, sodass ihr jederzeit auch die Möglichkeit habt, ihn zu kontaktieren, wenn ihr da Bedarf habt an ja Themen wie Organisationsberatung, Organisationsentwicklung, Kulturthemen haben wir eben schon wahrgenommen, ist was du machst und natürlich spezifisch Führungskräfte im Coaching zu begleiten. Von daher, ja, Shownotes und dann findet ihr da alle Kontaktdaten von Kai. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Vielen lieben Dank, Svenja. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ich bin begeistert vom Gespräch. Vielen Dank.
Wenn ihr Bock habt, noch mehr zum Thema Podcast für HRs und Führungskräfte zu erfahren, dann bleibt weiterhin bei uns dran. Wir werden auch demnächst wieder spannende Folgen haben mit interessanten Gästen, wo wir weitere Impulse und Ideen mit euch teilen werden, damit ihr HR wieder zum Superstar im Unternehmen macht. Ihr findet uns natürlich im Internet unter peopleandculturebase.de und natürlich bei LinkedIn, Twitter und Insta. Vergesst nicht, bei unserem coolen peopleculturshop.com noch vorbeizugucken. Da haben wir richtig coole HR-T-Shirts. Ich habe übrigens heute eins davon an. Und ja, schaut unbedingt da rein und kauft, was das Zeug hält. Wir hoffen, ihr seid bei den kommenden Folgen auch dabei, wenn wir wieder mit unseren Gästen in die Themen HR, Culture und Leadership eintauchen. Wenn ihr noch Themen vermisst oder ein Wunschthema habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@packbase.de, pacbase.de. Da sind wir immer für euch erreichbar und nehmen gerne eure Themen auf.